Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 12. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern einen wunderbaren Sonntagmorgen.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr hier auf unsere zweite Folge in diesem Jahr. Wir haben ein heißes Programm heute, einen heißen Ritt vor. Wir werden über die Grönland- und Kanada-Pläne von Donald Trump sprechen, über den Rücktritt von Justin Trudeau, beziehungsweise den angekündigten Rücktritt von Justin Trudeau, über den bevorstehenden Machtwechsel in Österreich werden wir sprechen, über Elon Musk Aussagen in Großbritannien, die haben dort hohe Wellen geschlagen, und last but not least wollen wir auch über Nicolas Sarkozy möglichen Haftbefehl rund um Gelder aus Libyen zu sprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie waren wieder unterwegs, Sie waren noch in Moskau vergangenes Wochenende, Sie hatten auch diese Woche noch ein spannendes Interview über die Lage in Österreich. Also wie war Ihre Woche? Jetzt sind Sie wieder in Ihrer Heimat. Wie geht's Ihnen und was stand diese Woche bei Ihnen an?
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Es geht Gott sei Dank gut. Wir sind alle gesund, wohlauf. Ich war 3 Tage in Moskau privat unterwegs, habe eine Familie besucht, die mich sehr sympathisch eingeladen hatten in einer Moskauer Suburbia, wo man meint, man sei in einer britischen Suburbia. Diese ganze Anlage nennt sich Europa. Und wirklich ein britisches Klinkerhäuschen neben dem nächsten. Dazwischen viele britische Hunderassen wie Corgis und Labradors und so weiter. Also es war very British, wenn ich das so sagen darf, diese 3 Tage. Wir haben viele Filme gesehen. Das war für mich ganz interessant, weil ich kenne einige der Sowjetfilme mittlerweile ganz gut, habe manche auch mehrfach gesehen. Das war für mich ein sehr interessanter Einstieg in das russische und sowjetische Selbstbild der letzten 30, 40 Jahre. Filme eröffnen immer einen interessanten Zugang neben der Literatur, und ich bin immer gerne ins Kino gegangen. Also jetzt schaue ich eben diese Filme über diverse Videoplattformen, und wir haben auch einige interessante Komödien gesehen, die eigentlich sehr regierungskritisch sind in gewisser Weise, aber mit so viel Humor und Schlagfertigkeit und Witz gemacht. Also war hochinteressant. Canicoli Presidente, der Urlaub des Präsidenten, Kuchnia, da geht es um einen Kochwettbewerb mit vielen politischen Implikationen. Also es war wirklich interessant.
Ja, und interessant ist auch, was sich diese Woche wieder auf der geopolitischen Ebene entwickelt hat, denn der designierte US-Präsident Donald Trump hat erneut den Panama-Kanal und Grönland für die USA beansprucht. Notfalls sei er auch zu einer militärischen Annexion dieser Gebiete bereit. Das erklärte Trump am Dienstag auf einer Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ob er zusichern könne, in dieser Frage keinen militärischen oder wirtschaftlichen Zwang anzuwenden, erklärte er: Ich kann mich nicht darauf festlegen. Es kann sein, dass man etwas tun muss. Unterdessen forderte Trump auch Dänemark auf, Grönland an die USA abzutreten. Dies müsse, so sagte er, zum Schutz der freien Welt geschehen. Auch vor chinesischen und russischen Schiffen warnte er ausdrücklich. Die Gebühren für das Durchfahren des Panama-Kanals nannte er höchst ungerecht. Die Kontrolle über den Kanal müsse an die USA zurückgegeben werden, falls diese nicht fair behandelt würden. Und am Dienstag wurde auch noch bekannt, dass Trumps Sohn Donald Trump Jr. zu einem Besuch auf der Insel eingetroffen ist. Er sei dort allerdings nur als Tourist zugegen, das erklärte er noch vor Ort. Er solle allerdings Grüße von seinem Vater übermitteln. Dieser erklärte dann auch noch auf einer Pressekonferenz, man wisse nicht einmal, ob Dänemark überhaupt einen Rechtsanspruch auf Grönland habe. Aber wenn ja, so Donald Trump Jr., sollten sie ihn aufgeben, denn wir brauchen es für die nationale Sicherheit. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese hegemonialen, diese imperialen Pläne von Donald Trump ein? Worum geht es bei diesem Kampf um die Vorherrschaft der Arktis, Frau Kneißl?
Ja, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Es geht wirklich um einen Kampf Ressourcenzugang, Arktis, das nächste große Spiel, Big Game, wie man die Auseinandersetzung zwischen Russland und Großbritannien im 19. Jahrhundert in Zentralasien nannte. Also dieses nächste Great Game wird wahrscheinlich in der Arktis stattfinden mit den Teilnehmern USA, Russland, China, sage ich einmal. Weil es geht hier auch um die neue Seeroute, also diese Northwest und Northeast Passage, die mittlerweile viel länger übers Jahr gesehen befahrbar ist aufgrund der Polarkappenschmelze. Und Russland baut seine Northern Sea Route, wie sie heißt, eben auch konsequent aus, auch als Alternative zu anderen Wasserwegen, die in der Form für Russland nicht mehr so verfügbar sind. Ein Problem ist die Versicherungsfrage und daher dieses arktische Monopoly, das da im Gange ist, das ist nichts Neues. Es gibt dazu Literaturseminare. Meines Wissens nach, die letzten 25 Jahre gab es dazu genug Veranstaltungen, teilweise akademisch, teilweise von einer Business Community veranstaltet. Und Donald Trump hat ja auch nicht zum ersten Mal sein Interesse am Erwerb Grönlands geäußert. Also er hat das ja in seiner ersten Amtszeit im Jahr 2018 schon einmal verkündet, er möchte gerne Grönland kaufen. Nun ist er fast abgerückt von diesem privatwirtschaftlichen Zugang, ich kaufe mit Grönland, sondern er hat gesagt, wir können uns Grönland auch sozusagen militärisch schnappen. Die USA haben eine NATO-Basis auf Grönland, im Nordwesten dieser größten Insel, die weltweit existiert. Grönland ist seit den 1760er Jahren, glaube ich, unter Verwaltung Dänemarks. Dänemark ist ein NATO-Staat und Dänemark hat natürlich so wenig Anspruch auf Grönland wie vielleicht Deutschland heute noch auf Namibia, weil es handelt sich um kolonialen Erwerb, ja. Also so wie Dänemark vielleicht sagt, ja, wir wollen unsere 54.000 EU-Bürger dort schützen und Grönland ist Dänemark, könnte vielleicht auch Deutschland hergehen und seinen Rechtsanspruch auf Namibia vielleicht in irgendeiner Form wieder oder Kamerun erheben oder Portugal auf Brasilien. Also die Entkolonialisierung ist ja an sich in den 1990er Jahren abgeschlossen worden. Letzte große Kolonialisierung war damals das Ende des Apartheid-Regimes Südafrika. Wobei, wenn ich mich hier kurz korrigieren darf, natürlich aus palästinensischer Warte gesprochen, auch das Palästina-Problem als ein Kolonialproblem UNO-mäßig dargestellt wird. Das heißt, Israel wird als Kolonialmacht betrachtet, nicht nur von den Palästinensern. Da gibt es also genug andere, die das ähnlich sehen, vor allem auch unter den ehemaligen Kolonialstaaten. Nicht umsonst ist auch Südafrika der einzige Staat, der hier diesen Rechtsweg über den Internationalen Gerichtshof so konsequent beschreitet, zugunsten der Palästinenser. Also das alte Problem Kolonialbesitz, koloniale Ausbeutung ist im Fall Grönland und Dänemark sicherlich die erste Konnotation, die zu machen ist. Und ich würde sagen, Donald Trump spielt hier vollkommen auf diesem Piano. Das ist ein Kolonialbesitz. Ja, wo ist euer Rechtsanspruch? Und er hat damit meines Erachtens eigentlich recht, ja. Und wie gesagt, der feine Unterschied zu seinem Kaufangebot von 2018 ist heute nicht mehr, ich kaufe mir Grönland, sondern wir machen das mal militärisch. Und eigentlich haben wir jetzt eine wirklich verdammt knifflige Situation, nicht nur für Dänemark, sondern für die EU in ihrer Gesamtheit, weil was würde passieren, wenn von dieser US-Militärbasis im Nordwesten Grönlands ausgehend die Eroberung Grönlands stattfinden würde? Das ist, glaube ich, nicht allzu kompliziert. Wird Dänemark bis zum letzten Mann für den Verbleib Grönlands kämpfen? Wird die EU Waffen liefern an Dänemark, um eben sich vor den USA zu schützen in diesem Expansionsbestreben? Ich bezweifle es, ja. Und dann würde ja auch die NATO gegen NATO kämpfen. Also eigentlich haben wir es im Moment mit einer nicht nur kniffligen Situation für die EU zu tun, sondern geradezu mit einer höchst peinlichen, es ist geradezu eine Erniedrigung Brüssels, die stattfindet. Und interessanterweise war ja kurz nach diesen jüngsten Aussagen von Donald Trump, sie haben die Reise des Sohns sehr exzellent zusammengefasst. Und kurz danach gab es seitens Grönlands eben neuerlich das Thema, wir wollen in die Selbstverwaltung, wir wollen unabhängig werden, also Loslösung von Dänemark nach rund 250 Jahren. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber vielleicht, da ich Ihnen aus Russland zugeschaltet bin, wie ist die russische Sicht auf diese gesamte Tragikomödie, die da gerade zwischen Washington, Kopenhagen und Brüssel stattfindet? Ich würde sagen, man betrachtet das Ganze mal. Russland hat überhaupt kein, wie soll man sagen, Russland ist jetzt nicht gegen die Unabhängigkeit Grönlands. Vielleicht hat auch Russland nichts dagegen, wenn sich die USA Grönland schnappen. Es würde natürlich die gesamte Argumentation der EU und der NATO, was die Ukraine anbelangt, aufs Glatteis führen.
Mhm. Ja, und um den Ganzen noch ein draufzusetzen, hat Donald Trump nicht nur angekündigt, dass Grönland womöglich bald US-Territorium werden solle, sondern dass Kanada der 51. Staat der USA werden soll. Und womöglich war es nur eine Koinzidenz, denn am Montag gab dann Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt als Vorsitzender der regierenden liberalen Partei bekannt. Er wird zunächst noch Premierminister bleiben, bis dann ein neuer Vorsitzender gewählt ist. Er war jetzt 11 Jahre lang Vorsitzender der sogenannten liberalen Partei und 9 Jahre lang Regierungschef. Er wurde noch eins von den Mainstream-Medien als Hoffnungsträger gepriesen. In letzter Zeit stand er jetzt aber immer stärker in der Kritik. Hinzu kam die Zolldrohung von Donald Trump, katastrophale Umfragewerte und viele seiner engsten Verbündeten sind in den vergangenen Monaten zurückgetreten. Und Donald Trump hat sich kurz vor seinem Rücktritt, nach seinem Rücktritt bei Twitter auch dazu geäußert und er schrieb dazu bei Twitter X: Viele Menschen in Kanada lieben es, der 51. Staat zu sein. Die Vereinigten Staaten können nicht länger die massiven Handelsdefizite und Subventionen ertragen, die Kanada braucht, um sich über Wasser zu halten. Justin Trudeau wusste das und ist zurückgetreten. Wenn Kanada mit den USA fusionieren würde, gäbe es keine Zölle, die Steuern würden deutlich sinken und sie wären vollständig sicher vor der Bedrohung durch russische und chinesische Schiffe, die sie ständig umgeben. Zusammen, was für eine großartige Nation wäre das? Frau Kneißl, also nicht nur Grönland soll jetzt US-Territorium werden, auch Kanada soll der 51. Staat der USA werden. Also was sind das für Pläne? Wie halten Sie das für wahrscheinlich, dass das eintritt, oder ist das einfach nur Größenwahn von Donald Trump? Wie würden Sie das einordnen, Frau Kneißl?
Ich würde sagen, diese Kanada-Thematik ist zum Gaudium der Medien und das ist sozusagen eher zur Belustigung gedacht. Grönland ist ernst zu nehmen und Panama-Kanal ist auch ernst zu nehmen. Das war so meine erste Reaktion darauf. Und ich war gestern Teil auch einer Sendung, eben die Dimitri Salmes, russischer Politikwissenschaftler, der bis vor einigen Jahren noch in den USA lebte und dort das Institute for, ich glaube, Republican National Interest oder so leitete. Es war ein unter Ronald Reagan entstandener Think Tank. Er war damals aus der Sowjetunion emigriert, ist jetzt eben wieder in Russland. Und Dimitri Salmes, wir haben ein paar Mal schon Interviews gemacht, hatte gestern zu Gast auch einen ehemaligen russischen General und einen Filmemacher, der sehr interessante politische Analysen noch immer wieder vorlegt. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen würde man oder hat man hier den Eindruck, Donald Trump meint es ernst mit Grönland, er meint es ernst mit dem Panama-Kanal, aber diese Aussagen rund um Kanada, das ist, wie gesagt, Gaudium, das hält die Journalisten bei Laune oder bei der Arbeit. Aber Kanada ist nicht ernst zu nehmen.
Mhm. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal, Sie hatten es jetzt schon kurz angedeutet, auf die Posse, um diesen Panama-Kanal zu sprechen. Denn das ist ja auch aus geopolitischer Sicht hochinteressant, was sich da gerade entwickelt. Also Sie hatten jetzt eben gesagt, Panama-Kanal und Grönland meinen der Ernst. Die Posse rund um Kanada als 51. Staat ist wahrscheinlich einfach nur für die Medien. Aber um nochmal auf den Panama-Kanal zu sprechen zu kommen, Frau Kneißl, was würde das bedeuten, wenn dieser Panama-Kanal an die USA fällt? Also vor allen Dingen auch mit Blick darauf, dass es ja als die wichtigste Route eben auch für zahlreiche chinesische Frachtschiffe und auch russische Frachtschiffe ist. Was würde das bedeuten, wenn dieser Kanal von den Amerikanern, den US-Amerikanern kontrolliert und regiert würde?
Ja, genau, Sie haben es jetzt benannt, Kontrolle. Also es wäre dann nicht nur eine Einnahmequelle, weil für solche Kanalstrecken, davon kann man ganz gut leben, was die Transitgebühr anbelangt. Und es ist die Haupteinnahmequelle dieses Staates, der künstlich geschaffen wurde durch die Herauslösung eines Gebietes, eines Minigebietes aus Kolumbien. Und Panama-Kanal-Bau, das war ein US-amerikanisches Unternehmen. Und die USA hatten ja zu Panama eine äußerst intensive Beziehung. Also erinnere hier auch an die Panama-Intervention. Jetzt liegt es schon einige Jahrzehnte zurück, aber die behandeln das auch eben einfach wirklich als ihren Vorhof oder Hinterhof. Und dort kann man ruhig mal mit US Marines vorbeischauen und die Regierung ändern. Also wenn die USA sich den Panama-Kanal sozusagen wirklich unter den Daumen, reißen, schlagen, dann
reißen.
Ja, dann bedeutet das eben Kontrolle, wie Sie richtig gesagt haben. Und das ist dann auch eben festzulegen, wer darf durch und wer darf nicht durch und eben nicht nur hohe Transitgebühr einzuheben. Der Panama-Kanal wurde vor einigen Jahren jüngst erst wieder erweitert und ich glaube, da haben auch einige chinesische Firmen mitgeholfen und mitgezahlt. Und es ist vor allem für den chinesischen Frachtverkehr etwas ganz Entscheidendes. Und die Konfrontation Washington-Peking, die ist ja schon da. Die findet auf vielen Ebenen statt. Die hat unter Biden nicht aufgehört. Es sind nur vielleicht die Töne etwas sanfter geworden, aber es gab hier genug Konfrontation und die Chinesen fühlten sich offen angegriffen, auch von Anthony Blinken, der alles andere als eine sichere Hand hatte in seinen Gesprächen mit seinen chinesischen Partnern. Und hier ist Feuer am Dach, würde ich mal sagen. Also Grönland und Panama-Kanal, das meint meines Erachtens Trump ziemlich ernst.
Mhm. Ja, und das wird uns wahrscheinlich auch hier in unserem Podcast dann noch weiter beschäftigen werden, denn wenn sich Donald Trump diesen Panama-Kanal tatsächlich unter den Daumen reißen würde, dürfte das die Beziehungen zwischen den USA und China massiv belasten. Denn China hat ein ganz großes geopolitisches, wirtschaftliches Interesse daran, dass dieser Kanal weiterhin eben nicht von den USA kontrolliert wird. Das wird uns weiterhin beschäftigen, Frau Kneißl, aber zunächst lassen Sie uns auch in das Vereinigte Königreich blicken, denn dort hat der bekanntermaßen beste Buddy von Donald Trump, Elon Musk, den dortigen Premier Starmer, Anfang dieser Woche angegriffen und warf ihm vor, er habe es versäumt, das Problem der sogenannten Grooming-Gangs anzugehen und zahlreiche Übergriffe auf minderjährige Mädchen ordnungsgemäß untersuchen zu lassen, als Starmer noch amtierender Premierminister von 2008 bis 2013 die britische Staatsanwaltschaft leitete. Unter anderem nannte Elon Musk die Grooming-Gangs ein staatlich gefördertes Übel und erklärte, Starmer sei mitschuldig an der Vergewaltigung Großbritanniens und sollte nicht nur zurücktreten, sondern auch strafrechtlich belangt werden. Er äußerte sich in einem Beitrag auch zu berichten, wonach das Innenministerium 2008 die Polizeibehörden aufgefordert haben soll, nicht gegen die sexuelle Ausbeutung von minderjährigen Mädchen zu ermitteln, da diese angeblich informierte Entscheidung getroffen hätten, obwohl sie noch nicht volljährig waren. Auf Twitter schrieb Elon Musk, Starmer muss gehen, er ist eine nationale Blamage. Ja, Frau Kneißl, wie ordnen Sie auch diese Entwicklung ein? Auch bei uns in Deutschland ist ja das Thema Einmischung in den Wahlkampf von Elon Musk ein großes Thema. Das beschäftigt jetzt auch Großbritannien. Dort werden ähnliche Töne angeschlagen. Also wie bewerten Sie zum einen mal diese sogenannte Einmischung von Elon Musk in die politischen Entwicklungen eines fremden Landes? Und zum anderen, wie beurteilen Sie da auch diese Vergewaltigung Großbritanniens, wie sie Elon Musk genannt hat? Was sind da Ihre Gedanken dazu? Wie war das möglich, dass das juristisch nicht verfolgt worden ist?
Ich erinnere mich sehr wohl an die wirklich sehr, sehr leise Berichterstattung. Ich habe damals noch The Economist gelesen, war noch Abonnentin, bis ich das dann vor 12 Jahren aufgab. Also The Economist hatte wirklich nur einen einzigen Bericht einmal. Es wurde nie medial groß aufgearbeitet, dass es hier eine wirklich institutionalisierte Bande gab aus pakistanischen Taxifahrern und gewissen Vermittlern, man würde sie auch nennen Zuhältern, die junge Mädchen sozusagen über diese pakistanische Autotaxi-Mafia in gewisser Weise in eine Zwangsprostitution hineinschickten. Die Mädchen getrauten sich meist nicht, dagegen wirklich vorzugehen. Die Polizei wusste davon, hat es aber auch nicht gewagt, dagegen massiv vorzugehen, um nicht dem Vorwurf des Rassismus ausgesetzt zu sein. Also das war ein unterdrückter Skandal. Ich sage jetzt einmal, so Daumen mal Pi gerechnet, der liegt 15, 18 Jahre zurück. Ja. Wurde weder medial noch justizmäßig aufgearbeitet, weil einfach wirklich die Angst da war in den Polizeiinstitutionen, dass wenn man hier härter vorgehen würde, wenn es zu größeren Verhaftungen, Prozessen kommen würde, dann wären die jeweiligen Verwaltungsinstanzen mit dem Vorwurf eben Rassismus konfrontiert, beziehungsweise hatten sie sogar Angst, dass es zu größeren Ausschreitungen kommen könnte, beispielsweise wie in einer Stadt wie Birmingham, die immer wieder brennt. Und ich war damals ziemlich erschüttert, ich erinnere mich an die Lektüre dieser Economist-Berichterstattung und fragte mich, wie kann das möglich sein, dass es hier keine größere Aufarbeitung gibt? Und daher wäre jetzt meine Antwort auf Ihre Frage. Erstens, ich beklatsche nicht Musk mit all seinen Aussagen da und dort, aber in diesem Fall hat Elon Musk zu 100% recht. Ja. Also das gehörte schon die längste Zeit aufgearbeitet. Und wenn Mr. Starmer der damalige Generalstaatsanwalt war, das heißt die höchste juristische Instanz, und man wusste davon, ja, es gab wie gesagt eine leise, aber doch eine Berichterstattung. Einige kleine Journalisten trauten sich vielleicht damit hervor. Aber die größeren Verwaltungsinstanzen haben immer wieder in den Deckel draufgelegt. Und wenn jetzt mit einer großen Zeitverzögerung aber doch Starmer hier mit von seiner Vergangenheit eingeholt wird und Elon Musk das eben über X und andere Postings tut, dann würde ich mal sagen, warum nicht? Das ist höchst an der Zeit. Weil das mittlerweile Usus geworden ist, das sehen wir ja auch an sehr fragwürdigen Verfahren, die in Wien jüngst stattgefunden haben. Also hier haben 12-Jährige versucht vor Gericht zu ihrem Recht zu kommen, sagen wir mal so, war für diese Mädchen auch nicht einfach, weil sie sich mit einer sehr brutalen Phase von systematischer Gruppenvergewaltigung vor Gericht noch einmal beschäftigen mussten. Also jeder, der Opfer von Gewaltverbrechen ist, weiß vielleicht, wie schwierig das ist, wenn man dann mit seinem Täter in einem solchen Prozess konfrontiert ist. Aber in dem Fall wurden die 17, 18, 19-Jährigen allesamt syrischen Staatsbürger freigesprochen, weil das Nein der 12-Jährigen als nicht ganz ernst genommen wurde. Ja? Die Aussage der Gewaltiger war, na, die Mädchen hatten ja Spaß daran. Das Nein der Kinder wurde nicht ernst genommen. Und die Entschädigung, die letzte Woche von einem österreichischen Richter der Familie der 12-Jährigen zugesprochen wurde, beträgt 100 Euro. Die Familien, also ich weiß es jetzt von einer Familie, es ist medial berichterstattet, die musste mittlerweile aus Wien wegziehen, weil keiner dieser Täter und diese Schandtaten liegen mittlerweile über ein Jahr zurück, jemals in Untersuchungshaft genommen wurde. Die liefen alle sozusagen frei herum. Und die Mädchen sind ihren Verbrechern, ihren Peinigern tagtäglich über den Weg gelaufen in der jeweiligen Wohnanlage. Dass hier Mädchen unter, vielleicht auch unter Drogeneinsatz, unter Alkoholeinsatz, unter vor allem Drohungen, unter schwerer Nötigung und Drohung in Wohnungen festgehalten wurden und regelmäßig für Gruppenvergewaltigungen missbraucht. Das ähnelt im Tatbestand 1:1 dem, was eben in Großbritannien hier der Fall war. Vielleicht nicht so stark institutionalisiert, wenn ich das in diese Richtung formulieren darf. Aber was die Justiz anbelangt, eine ähnliche Zurückhaltung, ein ähnliches Verhalten. Und wir sind eigentlich in einer ganz brutalen Rückkehr zu archaischen Verhältnissen, was den Schutz von Kindern und Frauen anbelangt. Wir haben einen gewaltigen Anstieg an Vergewaltigungen in Deutschland und Österreich. Und hier sind wir würde ich mal sagen, vor Jahrzehnten wieder in der Situation. Ja, sie wollte es ja.
Mhm. Und Frau Kneißl, ich würde mit Ihnen noch ganz gerne über einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Ich hatte ihn schon angedeutet, nämlich das Thema Wahleinmischung. Das ist ja jetzt das Thema Nummer eins in den Medien. Elon Musk würde sich aufgrund seiner Aussagen auch zu Großbritannien in die Regierungsgeschäfte einmischen. Und das stünde ihm als US-Bürger nicht zu. Ähnliches hier in Deutschland. Jetzt war am gestrigen Tage, wir zeichnen hier wie immer am Freitag auf, am Donnerstagabend deutscher Zeit, Alice Weidel, die AfD-Chefin, bei Elon Musk eingeladen. Auch jetzt heute Morgen sind wieder die Schlagzeilen, dass sich Elon Musk damit in den Wahlkampf in Deutschland einmischen würde. Er hatte ja noch im Dezember bekanntermaßen getwittert, dass nur die AfD Deutschland retten könne. Das hat hier für große Schlagzeilen gesorgt. Auch ein Spiegelcover kam dann daraufhin heraus mit Robert Habeck, auf dem dieser verkündete, dass Elon Musk sich aus den internen Angelegenheiten Deutschlands doch bitte heraushalten solle. Also diese Debatte rund um die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates wird jetzt hier nochmal groß ausgefochten. Und ja, da würde mich mal von Ihnen interessieren, Frau Kneißl, wie Sie da drauf blicken. Ich erwähne hier auch nochmal zum Kontext, dass man während der sogenannten Corona-Pandemie einem Bill Gates eine Plattform in der Tagesschau geboten hat, bei der er zur besten Sendezeit um 20 Uhr abends vor rund 10 Millionen Zuschauern sagen durfte, dass diese Pandemie erst vorbei ist, wenn 7 Milliarden Menschen geimpft sind. Das war damals keine Einmischung, das noch angemerkt am Rande. Also Frau Kneißl, was halten Sie von dieser Rhetorik da in den Medien? Ist es einfach nur die falsche Partei, die er da unterstützt mit der AfD? Oder ist es tatsächlich das Ärgernis darüber, dass Elon Musk sich jetzt über die politischen Vorgänge in einem fremden Land äußert?
Elon Musk ist zu einer Art Gott sei bei uns der westlichen Weltöffentlichkeit geworden. Und das ist kurios, wie rasch sich hier seine Wahrnehmung geändert hat, weil ich erinnere mich an die begeisterten Tesla-Käufer des gehobenen Wiener Bürgertums, die also alle ganz begeisterte, fast Musk-Anhänger waren, obwohl er damals noch keinerlei politische oder sonstige öffentliche Funktionen hatte. Er war einfach nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber Musk hier, Musk da. Also er stand sozusagen fast als eine Art Ikone der westlichen Öffentlichkeit da. Und mittlerweile ist er zu so einer Art wirklich Gott sei bei uns geworden. Ich würde sagen, auch er spielt mehr mit manchen Dingen. Er spielt unter anderem den ewig jungen Start-up, mittlerweile schon Veteranen, er ist jetzt auch schon Mitte 50, aber macht einfach den ewig jungen, fast burschikosen, einfach erfolgreichen Geschäftsmann. Und seine neue Rolle, da wird er einfach immer aktiver. Aber ich habe den Eindruck, er spielt wirklich mit vielem. Und ich habe dieses Interview mit Alice Weidel nicht gesehen, nur Zusammenfassungen gelesen. Aber vielleicht war hier auch die Erwartungshaltung viel zu hoch, weil ein gut strukturiertes Interview, wo man danach schlauer aus dem Gespräch hervorgeht, war das nicht. Es ist einfach ein spielerischer Zugang zu sehr vielem. Nur mit seinen lauten oder leisen Provokationen, mit dem Weg, den er jetzt eben auch an der Seite von Donald Trump down dort geht, nicht immer sind die beiden d'accord. Aber hier hat er natürlich eine Büchse der Pandora in Brüssel, in Paris, in Wien aufgemacht. Also man hat fast den Eindruck, dass Elon Musk das Feindbild Putin abgelöst hat, weil das, was der französische Außenminister vor einigen Tagen auch sagte, war harter Tobak. Also eigentlich eine Ankündigung, wir sperren Twitter alias X demnächst, wenn Elon Musk hier nicht sozusagen sich ändert. Und wir machen das auch im Alleingang. Wir warten hier nicht auf Brüssel und irgendwelche Entscheidungen der Europäischen Kommission, wo es ja schon Warnungen gegen Elon Musk gab vor einigen Monaten durch den damaligen auch französischen EU-Kommissar Thierry Breton, der also einen gepfefferten Brief an Elon Musk sandte und meinte, also wenn sie nicht sofort 1, 2, 3 erfüllen, dann riskiert das Ganze eben ein Verbot von Twitter alias X. Und die Franzosen sind ja auch wieder die lautesten, die nach einem Verbot von Twitter rufen. Und also die würden das, wie gesagt, auch machen, ohne dass die Europäische Kommission jetzt hier im europäischen Gleichklang, wie das so schön heißt, sozusagen hier Maßnahmen ergreift. Und wir sind eigentlich im Moment Zuseher eines Schlagabtausches, wobei ich den Eindruck habe, dass Musk daran eine spielerische Freude hat. Also er hat riesige Spielzeuge zu seiner Verfügung und sich diese unreifen Figuren von Paris bis Brüssel und Berlin, vielleicht auch, weil sie mittlerweile so humorlos geworden sind, nicht verstehen. Wie gesagt, manchmal könnte man es ja ignorieren, manchmal könnte man ja mit etwas Humor auch auf das Ganze eingehen. Die mexikanische Präsidentin hat hier einen humorvolleren Zugang als die Brüsseler Behörden.
Ja, durchaus. Also, dass sie den Humor verloren haben, das kann man durchaus sehen, auch gerade jetzt im Zuge dieses Interviews, was Sie schon angesprochen haben, zwischen Alice Weidel und Elon Musk. Auch ich kann noch dazu erwähnen, es war hörenswert, man konnte nichts sehen, es war nur dieser Twitter-Space, also sie waren beide nur über Ton zugeschaltet. Aber ich hatte es Ihnen vorhin, Frau Kneißl, schon kurz im Vorgespräch erzählt und Sie hatten es auch nochmal ganz richtig ausgeführt. Der Erkenntnisgewinn hat sich in Grenzen gehalten. Themen waren natürlich absehbar Migration, der Ukraine-Krieg, innenpolitische Entwicklung in Deutschland. Elon Musk hat erzählt, dass er bei der Eröffnung seines Tesla-Werkes in Brandenburg 25.000 Seiten ausdrucken musste, um diese dann händisch zu unterschreiben. Darüber hat er sich natürlich ein wenig lustig gemacht. Das ging jetzt heute auch durch die Medien. Aber ansonsten war viel Bekanntes, aber man muss fairerweise dazu sagen, dass sich Alice Weidel doch auch sehr gut geschlagen hat. Aber Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen heute auch noch über Ihre alte Heimat zu sprechen kommen. Denn dort ist jetzt der FPÖ-Chef Herbert Kickl der mögliche baldige Bundeskanzler von Österreich. Das Ganze folgte auf gescheiterte Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP, der SPÖ und den Neos. Karl Nehammer, der bisherige Bundeskanzler, hat mittlerweile auch seinen Rücktritt als Bundeskanzler und Parteichef der ÖVP bekannt gegeben. Ihn beerben wird jetzt interimsweise der Außenminister Alexander Schallenberg. Die FPÖ war ja bekanntermaßen noch bei den Parlamentswahlen im September mit knapp 29% der Stimmen als stärkste Kraft hervorgegangen und sie werden nun in die Sondierungsgespräche mit der ÖVP gehen. Und der mögliche baldige Bundeskanzler Herbert Kickl wurde im Wahlkampf noch als demokratiegefährdender Extremist, als Verschwörungstheoretiker, als Rechtsextremist bezeichnet. Jetzt geht er in die Sondierungen mit der ÖVP. In Deutschland ist man auch in Aufruhr. Wirtschaftsminister Habeck warnte jetzt bereits vor österreichischen Verhältnissen in Deutschland. Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diese Entwicklung in Ihrer alten Heimat in Österreich? Was würde das bedeuten, wenn die FPÖ mit Herbert Kickl womöglich bald den Bundeskanzler stellen würde?
Ja, es haben alle dazu beigetragen, wenn ich alles sage, vom Bundespräsidenten bis zu sämtlichen anderen Parteien, dass die FPÖ hier jetzt vorerst einmal und wirklich mit der Betonung auf vorerst auf einem stärkeren Ast sitzt, weil die FPÖ unter Kickl nicht Juniorpartner, wie das in der Vergangenheit bereits zweimal der Fall war, sondern als Seniorpartner eine Koalition gründen würde, eben mit Kickl als Kanzler und nicht, wie das in der Vergangenheit beispielsweise mit Strache als Vizekanzler war. Und was unter Anführungszeichen interessant ist, es geht bei diesen Regierungsgesprächen, die gerade erst angefangen haben. Also meines Erachtens ist das Kind noch nicht in trockenen Tüchern. Und ich sehe das Ganze noch mit einer Portion Skepsis. Aber es geht nicht um Migration, es geht nicht um die alten Themen der Freiheitlichen, sondern es geht in erster Linie und fast ausschließlich um die katastrophale Wirtschaftssituation, in der sich Österreich befindet. Österreich ist in allen Wirtschaftsdaten, nehmen wir jetzt nicht nur BIP und Wirtschaftswachstum, Verschuldung etc., Schlusslicht der Europäischen Union, also auf Platz 27 hinter Bulgarien, Griechenland, Italien etc. etc. Und ist eben nicht mehr in dieser sonst so gern geübten Situation des Lehrmeisters, wo man dann anderen erklärt, wie es lang geht, wie Budgetpolitik zu machen ist. Da hat man sich ja gerne in einem Boot mit Deutschland befunden, um den Rest der EU zu erklären, beispielsweise noch bei der großen Eurokrise 2010, 2012, was zu tun sei. Also Österreich ist in einer wirtschaftlich äußerst dramatischen Situation. Und eigentlich müsste Wien in 8 Tagen Brüssel vorgelegt haben, einen Fahrplan, wie man das Budget sanieren möchte, weil ansonsten kommt es zu einem Budgetverfahren durch die Europäische Kommission, was gleich kommt, einem Art unter die Kuratel gestellt zu werden. Und das hatte an sich die Sozialdemokratische Partei auch bereits vorgeschlagen, eben gemeint, lassen wir das zu. Daraufhin haben die anderen gesagt, nein, wir wollen unsere Wirtschaftspolitik selbst führen. Aber will Österreich jetzt sozusagen in der EU nicht auf dieser Schlusslichtposition verharren? Und will man in irgendeiner Weise zukünftig als Wirtschaftsstandort noch attraktiv sein, das heißt Investoren anziehen und nicht Investoren verlieren, dann muss man innerhalb kürzester Zeit jetzt eine Regierung auf die Beine stellen, und zwar eine, die stabil ist und nicht in einem Jahr wieder zerbricht. Und meines Erachtens ist hier, wie gesagt, noch nichts gegessen. Weil es gibt zwar eine gewisse Konvergenzmasse zwischen Freiheitlichen und ÖVP, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, nur es gibt weder das politische Personal dafür, ein solches Programm auch wirklich umzusetzen, und zwar weder auf FPÖ-Seite noch auf ÖVP-Seite. Das größte Wirtschaftsdefizit der Zweiten Republik hat die ÖVP gemeinsam mit den Grünen zu verantworten. Also es fehlt das politische Personal dafür. Es fehlt die funktionierende Verwaltung, die auch das Ganze umsetzt. Weil Sie können ja vielleicht einen Minister da und dort auswechseln und Kabinette auswechseln, aber es braucht letztendlich auch funktionierende administrative Hierarchien, die nicht mehr vorhanden sind. Wir haben eine Verlotterung, die in Österreich stattgefunden hat. Also das, was alles möglich war und ist im Umgang mit öffentlichen Finanzen, siehe rund um den Bauspekulanten Benko, siehe rund um die Motorrad KTM, da ist eine Verlotterung einfach gewesen, ja, und die man zugelassen hat. Also ich sehe die Dinge noch nicht auf so gerader Bahn, dass Kickl wirklich demnächst als solider Kanzler dastehen kann. Und wenn ich solide sage, dann wirklich mit funktionierenden Strukturen. Und in den Gesprächen, die gerade erst begonnen haben, ja, da haben wir jetzt noch keine Vertrauensbasis. Hier stehen sich Verhandlungspartner gegenüber, die sich nicht riechen können, ja, also die in eine sehr, sehr gehässige Sprache die letzten Monate, Jahre auch füreinander nur übrig hatten. Es ist auch die Frage, wie will sich Österreich innerhalb der Europäischen Union sehen, ja, und da prallen Welten aufeinander, wenn es um ÖVP und FPÖ geht. Also in meinen Augen ist hier noch nichts gegessen.
Mhm. Ja, auch das wird dann uns hier sicherlich in unserem Podcast noch weiter beschäftigen, wie das Ganze sich entwickelt. Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen den Blick aber noch ein wenig weiten, denn Sie hatten kürzlich in unserem Podcast auch noch über den Auschwitz-Gedenktag gesprochen, und wir hatten uns darüber unterhalten, beziehungsweise Sie hatten in den Raum gestellt, was denn geschehen wird, wenn Netanjahu an diesem 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers von Auschwitz in Polen teilnehmen wird, da ihm dort eigentlich die Verhaftung drohen würde. Und die polnische Regierung hat sich jetzt dazu geäußert und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erlaubt, an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz Auschwitz teilzunehmen. Diese Einladung wurde ausgesprochen, obwohl der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen Netanjahu und den Verteidigungsminister, den Ex-Verteidigungsminister Gallant wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen erlassen hat. Wie der polnische Premierminister Donald Tusk jetzt feststellte, hat Warschau dazu eine spezielle Resolution verabschiedet. Es ist wohl extra dafür ein Dokument, ein Dekret verfasst worden, um Netanjahu zu garantieren, dass er sicher und ohne Verhaftung auf polnischem Staatsgebiet landen und reisen kann. Und ja, wie das Auschwitz-Museum jetzt mitteilte, haben jetzt bereits 10 staatliche Delegationen ihre Teilnahme an den Veranstaltungen zum 80. Jahrestag bestätigt. Russland und Weißrussland sind von der Einladung allerdings ausdrücklich ausgenommen. Ihre Teilnahme sei, wie schon in den letzten 3 Jahren, unerwünscht, wie polnische Behörden wiederholt betont haben. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das jetzt ein, Netanjahu in Polen? Eigentlich würde ihm dort die Verhaftung drohen. Sie wäre auch juristisch zwingend notwendig. Jetzt gibt es dieses Dekret. Die polnische Regierung erlaubt Ihnen die Einreise nach Polen. Wie schätzen Sie das ein? Wie ordnen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, das Erste, was mir dazu vielleicht einfällt, ist, dass auch ich in der Schule gelernt habe, die Amerikaner haben Auschwitz befreit. Und wir haben den USA das Überleben unserer Großeltern und Elterngeneration zu verdanken. Also das war, wenn man so will, immer eine sehr verfälschte, verkürzte und seltsame Geschichtsschreibung, die hier stattgefunden hat. Und das zieht nur immer weitere Kreise. Und seitdem ich jetzt in Russland lebe und immer wieder mitbekomme, wie stark dieser Krieg allen hier noch in den Knochen sitzt, auch wenn sie selbst mittlerweile dritte, vierte Generation sind, dann erscheint mir umso grotesker das Geschichtsbild, das mir als Schülerin vermittelt wurde. Ja, und ich spreche von den 1980er Jahren in einem neutralen Staat. Ich spreche nicht von der Gegenwart. Das macht in meinen Augen diese gesamte Debatte um 80 Jahre Auschwitz-Befreiung und ob da jetzt Netanjahu dabei ist oder nicht, sozusagen als Vertreter derer, die befreit wurden, weil Israel ist in allererster Linie ein Ergebnis des Holocaust. Ohne Holocaust gäbe es kein Israel, weil der Zionismus war als solcher nicht so attraktiv, dass jetzt es zu einer Massenauswanderung von jüdischen Europäern in Richtung britisches Mandatsgebiet Palästina gekommen wäre, hätte es nicht die Machtergreifung durch den Österreicher Adolf Hitler im Jahr 33 gegeben und mit der Endlösung und allem, was danach folgte. Also ich erinnere mich an eine Anekdote, die ich in den Geschichtsbüchern zum Zionismus las. Theodor Herzl, der Begründer des jüdischen Nationalismus, der Vordenker des Zionismus, war ja Wiener und hat in Wien gewirkt. Und es gab damals die Anekdote rund um 1900, dass zwei wohlhabende jüdische Industrielle sich in einem Wiener Kaffeehaus treffen und der eine sagt zum anderen, hast du gehört von diesem verrückten Herzl, der läuft rum und er will unbedingt einen jüdischen Staat in der Wüste bauen. Und daraufhin meinte der andere, ja lasse nur, ich werde maximal Botschafter in Wien. Also es war einfach überhaupt kein Interesse der Juden, die in Europa assimiliert zu Hause waren, ob jetzt in Berlin, Dresden, Wien, wo auch immer, ihre Heimat zu verlassen, hätte es nicht den Holocaust gegeben. Ja? Und das Ende dieses Holocaust, das war zu einem weiten Teil doch auch der Roten Armee zu verdanken, die eben dafür den gewaltigen Blutzoll setzte, weil die Amerikaner hatten kein Interesse an einer jüdischen Großeinwanderung in den 1940er Jahren. Und es gab zwischen den USA und Nazi-Größen im Jahr 44, 45 auch noch Separatverhandlungen. Also man hätte sich auch sozusagen hier vorstellen können, mit einem Nazi Land in irgendeiner Weise noch zu leben. Und das alles zeigt ja nur, wie grotesk die Geschichtsschreibung ist und wie grotesk das alles ist, was sich da im Moment abspielt. Und dass Polen jetzt eine Ausnahmegenehmigung für Netanyahu will, schön und gut. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass auch Polen hier seine eigene Rolle in der Geschichte verkennt.
Mhm. Ja, das tun sie durchaus. Und ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcast möchte ich noch über einen interessanten juristischen Prozess zu sprechen kommen. Und zwar geht es um den früheren Präsidenten von Frankreich, Nicolas Sarkozy. Denn er steht jetzt in der Affäre um mögliche Wahlkampfgelder aus Libyen vor Gericht. Dabei geht es um Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007, für den Sarkozy scheinbar illegal Millionensummen vom Regime des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi erhalten haben soll. Sarkozy, der von 2007 bis 2012 dann französischer Präsident war, hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Neben Sarkozy stehen noch 12 weitere Angeklagte wegen des Vorwurfs der illegalen Wahlkampffinanzierung, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Bestechlichkeit in Paris vor Gericht. Ja, die Anklage stützt sich unter anderem auf Angaben des französisch-libanesischen Geschäftsmannes Ziad Takidine. Der hatte erklärt, er habe Ende 2006 mehrere vom libyschen Regime vorbereitete Koffer mit mehreren Millionen Euro ins Pariser Innenministerium gebracht, das damals von Sarkozy geführt wurde. Als Gegenleistung für die mutmaßliche Millionenzahlung sollen dem damals geächteten Libyen gute Geschäfte mit französischen Unternehmen und Hilfe bei der Rückkehr auf die internationale Bühne zugesagt worden sein. Außerdem sollen Bemühungen zur Aufhebung eines französischen Haftbefehls gegen Gaddafis Schwager in Aussicht gestellt worden sei. Dieser war für einen Anschlag auf ein französisches Flugzeug schuldig gesprochen worden, bei dem 170 Menschen starben. Sarkozy drohen jetzt im Falle eines Schuldspruches bis zu 10 Jahre Haft und eine sehr hohe Geldstrafe. Etliche der Mitangeklagten müssen ebenfalls mit bis zu 10 Jahren Haft rechnen. Das Gericht wird jetzt am 10. April über die Schuld oder Unschuld von Sarkozy und den Mitangeklagten entscheiden. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie diesen Fall juristisch verfolgt? Und ist es vorstellbar, dass der ehemalige französische Präsident womöglich bis zu 10 Jahren in Haft gehen müsste? Halten Sie das für realistisch, für wahrscheinlich?
Ich habe diesen Sachverhalt im Jahr 2011, 2012 sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der frühere libysche Premierminister Shukri Ghanem zuvor war in der OPEC tätig. Ich kannte ihn in seiner Rolle als Leiter der Forschungsabteilung der OPEC. Er war dazwischen dann auch Interim OPEC-Generalsekretär. Und ich hatte mit ihm mehrere Hintergrundgespräche, wenn es um OPEC-Treffen ging. Shukri Ghanem wurde dann nach seiner Funktion in der OPEC Leiter der libyschen, Generaldirektor der libyschen Erdöl, des nationalen libyschen Erdölkonzerns und später dann auch Premierminister unter Gaddafi. Shukri Ghanem ging dann nach dem Sturz Gaddafis nach Wien zurück, wo auch seine Kinder studierten. Und Shukri Ghanem fiel im Mai 2012 in den Donaukanal. Mich hat das damals sehr stutzig gemacht, weil für mich Shukri Ghanem kein selbstmordgefährdeter Mensch war. Im Gegenteil, ein sehr lebensbejahender, lebenslustiger Mensch, der aber augenscheinlich sehr viel wusste, vielleicht auch zu viel wusste, was diese Millionentransfers anging. Und das waren Gelder aus Libyen, die jetzt nicht nur in einen Wahlkampf, höchstwahrscheinlich in einen Wahlkampf des Präsidentschaftskandidaten Sarkozy im Jahr 2000, 2007, glaube ich, hat er den Präsidentschaftswahlkampf gehabt, flossen. Es ging um Sportclubs, es ging auch in Italien um Juventus Turin und so weiter. Also libysches Geld floss in viele Kanäle. Gaddafi war zu jenen Jahren noch ein sehr gern gesehener Gast, ob in Österreich oder Frankreich oder Italien. Er wurde geradezu hofiert, konnte sich sehr, sehr viel leisten. Ich glaube, einer seiner letzten großen Staatsbesuche in Europa machte er in Paris. Man ließ ihm damals auch seine gewissen Schrullen zu, wie das er sagte, er wollte seine Beduinenzelte aufstellen und nicht im Hotel wohnen. Also all das war möglich. Er konnte im Park des Élysée-Palastes seine Zelte aufstellen. Er konnte dort Vorlesungen über den Koran halten. Das alles hat man zugelassen, weil man einfach am Zugang zu libyschen Geschäften ein großes Interesse hatte. Und dabei schwang natürlich auch immer mit das Interesse, ob jetzt von BP oder von Total, libysches Erdöl und Erdgas zu fördern. Also das kam noch dazu. Und als dann Sarkozy diese sogenannte humanitäre Intervention gegen Libyen lostrat und sagte, die Guten in Libyen sitzen in Benghazi, das sind die Guten, das ist die Opposition, und Gaddafi, das ist der ganz Böse, da war natürlich eine große Wolte im Gange, woraufhin ich glaube, es war im März 2011 noch der älteste Sohn von Gaddafi, Saif, ein Interview Euronews gab, ich habe den Link dazu auf meinem Telegram-Kanal hingestellt gestern, sagte, wir fordern von ihm das Geld zurück, das wir ihm gegeben hatten. Also wir haben dieses Geld gezahlt in der Annahme, dass man uns bei bestimmten Dingen helfen würde. Also Sie haben vorhin diese Dinge genannt, Familienangehörige und Verfahren, und nun tritt er gegen uns auf. Wie viele Gelder hier vielleicht auch jenseits der 50 Millionen geflossen sind, wie viele andere Aktionen gesetzt wurden, ich habe das in meinem Buch Mein Naher Osten ein wenig beschrieben, das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber wir werden sehen, wie dieser Prozess geführt wird, wir werden sehen, welche Zeugen zu Wort kommen. Aber das Ganze wurde natürlich bar übermittelt. Das geschah in großen Taschen. Und da gab es also keine Banküberweisungen. Aber dass hier rund um die Figur Sarkozy sehr, sehr viel Fragwürdiges passierte, das ist, glaube ich, ein Faktum. Ob er jetzt 10 Jahre bekommt, 5 Jahre oder was auch immer, ich weiß es nicht. Das steht mir hier nicht zu, irgendwelche Aussagen zu einem laufenden Gerichtsverfahren zu machen. Aber dass hier ein schwerwiegender Tatverdacht vorhanden ist und nicht nur was diese Geldtransfers anbelangt, sondern mich würde eigentlich auch die Frage interessieren, wer schubste den früheren libyschen Premier in Wien in den Donaukanal?
Wird dazu eigentlich der Prozess auch geführt zu dieser Frage?
Ich würde sagen, Prozessgegenstand ist ausschließlich diese illegale Wahlkampfspende.
Mhm. Ja, sehr brisant, Frau Kneißl. Ich würde sagen, mit dieser finalen letzten Einschätzung bedanke ich mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre sehr kompetenten, weisen Ausführungen. Wünsche Ihnen jetzt alles Gute, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche zu unserer 103. Folge wiedersehen, Frau Kneißl.
Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass wir uns bei guter Gesundheit und gesund und munter nächste Woche sehen. Alles Liebe und einen guten Sonntag all unseren Zuhörern und bis bald.
Ja, auch von mir einen schönen Sonntag an all unsere treuen Zuhörer da draußen. Bleiben auch Sie wohl auf, machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.